Professor Stefan Manninger hat eine lange Karriere in der Wissenschaft hinter sich. Er war an der Bundeswehr-Universität, er war an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2020 wurde er dann Professor an der Bundespolizeiakademie. Diese Karriere klingt so amtlich, wie nur eine Karriere klingen kann. Doch Stefan Manninger wird seit Jahren angefeindet. Mal geht es um seine Zeit in Südafrika, mal um seine Publikation in der Jungen Freiheit oder um Äußerungen, die während Vorlesungen gefallen sein sollen. Der Fall ging sogar bis in den Bundestag und die Redaktion von NDR und Ippenmedia. Immer wieder geht er auch juristisch gegen Anwürfe vor. Dabei wird er unterstützt von der Kanzlei Höcker und wir begrüßen seinen Anwalt Dr. Christoph Schmischke. Guten Tag.
Hallo Gomme, vielen Dank.
Bis 2021 lief es für Ihren Mandanten ja soweit gut. Ich habe Auszüge seines Lebenslaufes gerade präsentiert. Dann aber kamen erste Vorwürfe auf. Das Portal BuzzFeed berichtete von einer vermeintlich rechten Vergangenheit. Was war so Kern der Recherche? Was stand drin?
Genau, also vielleicht mal vorweg. Die Vorwürfe, die damals geäußert worden waren, die sind mittlerweile ohnehin komplett widerlegt. Das heißt, es konnten keine Verstöße festgestellt werden. Und das ist auch allen Beteiligten klar. Diese innerbehördliche Aufklärung, die da stattgefunden hat, die ist überhaupt nicht zu beanstanden, ist auch nie beanstandet worden. Man kann also sagen, es ist feststehend, dass er niemals irgendwelche Dienst- oder Beamtenpflichtverletzungen begangen hat. Also eigentlich, muss man dazu sagen, ist Herr Manninger von allen rechtlich relevanten Vorwürfen rückstandslos rehabilitiert. Und im Übrigen, auch das ist ein bisschen durcheinander gekommen, ihm ist auch niemals der Lehrauftrag entzogen worden. Also Sie haben ja gerade so ein bisschen seinen Werdegang akademischen nachgezeichnet und tatsächlich läuft diese Karriere weiterhin. Und er lehrt bis heute auch ununterbrochen und das soll auch so bleiben.
In diesem Artikel kam unter anderem eine vermeintliche Verbindung zum Institut für Staatspolitik vor, also zu Götz Kubitschek, der ja mittlerweile deutschlandweit bekannt ist und dessen Institut auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde bis zur Auflösung. Welche Kontakte hatte Herr Manninger dahin?
Das kann ich sehr kurz beantworten. Er hat überhaupt keine persönlichen Kontakte, die ihm da zum Teil unterstellt worden sind. Tatsächlich ist er in diesem Verein ausgetreten, 20 Jahre bevor er dann auf den Plan der Verfassungsschutzbehörden kam. Und deswegen kann er zur weiteren Entwicklung dieses Vereins auch gar nichts sagen, außer dass er mit all dem überhaupt nichts zu tun hat.
Nach diesem Artikel, wie Sie schon geschildert haben, gab es ja dann eine interne Untersuchung an der Bundespolizeiakademie. Dabei wurden auch über 70 Zeugen gehört. Was waren das für Zeugen und hat einer von denen dann tatsächlich auch Rassismus oder Rechtsextremismus attestieren können?
Nein, wie gesagt, also er ist von diesen Vorwürfen vollständig freigesprochen worden und es ist im Grunde ähnlich wie bei einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Sobald solche Vorwürfe in der Welt sind, muss natürlich die Dienstherren bzw. Aufsichtsbehörde diesen Vorwürfen nachgehen. Und genau das ist auch geschehen. Und die Ergebnisse sind klar gewesen am Ende. Also er ist von allen Vorwürfen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht freigesprochen worden.
Einer der Journalisten, die den ersten Artikel geschrieben haben, legte dann 2022 nochmal nach und berichtete über eine Studie. Sein Fazit war, Manningers Publikationen wiesen seit Ende der 1990er Jahre kontinuierlich neurechte Positionen auf, die mit den Kernelementen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar seien. Das ist natürlich ein harter Passus. Das klingt ja fast so, als wenn Ihr Mandant ein Verfassungsfeind ist.
Genau, also gerade mit diesem Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wurde von vornherein immer hantiert. Man muss allerdings dazu sagen, das ist natürlich ein juristisch feststehender Begriff. Für Personenmehrheiten sieht das Gesetz beim Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung insbesondere vor, dass diese eben dann verfassungsschutzbehördlich beobachtet werden können. Zu Herrn Manninger wurde derlei immer auch mal geschrieben. Allerdings haben wir dann in dem Gerichtsverfahren auch feststellen können, dass diejenigen, die das geäußert haben, sich auf ziemlich eher schwächere Standpunkte, schwächere Lesarten im Grunde zurückgezogen haben. Da hieß es dann plötzlich, naja, gemeint sei gar nicht unbedingt Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung im juristischen Sinne, sondern eher so im allgemeinen Sprachgebrauch, obwohl der Begriff als solcher ja schon gar nicht existiert. Und das ist im Grunde typisch für diese Art von Framing. Da werden irgendwelche belasteten Begriffe benutzt, um den Betroffenen eben in eine bestimmte Schublade stecken zu können. Und am Ende ist es aber viel weniger als das. Also, um es kurz zu machen, einen tatsächlichen Verstoß Herrn Manningers gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt es nicht und substantiiert ist solch ein Vorwurf auch tatsächlich nie.
Das haben sie dann eben auch vor Gericht ausgefochten, aber dennoch blieb ja genug hängen. Also die Geschichte ging ja dann auch bis in den Bundestag, wo Abgeordnete von Linken und Grünen Aufklärung forderten und die Bundespolizeiakademie ist wieder zur Tat geschritten und hat wieder eine Untersuchung eingeleitet und hat Gutachten eingeholt. Was war das Ergebnis der Gutachten?
Gut, da sollte man nicht den Überblick verlieren, denn es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Gutachten. Also es gibt zunächst mal eine Studie, die gegen, muss man sagen, gegen Herrn Manninger geschrieben wurde. Das war eine wissenschaftliche Publikation, auch eine in dieser Form mir jedenfalls nicht bekannte. Es war letztlich ein Frontalangriff auf Herrn Manninger, der aber anders als zuvor diesmal in einem wissenschaftlichen Gewand daherkam. Und das Ziel war, dass man ihm sozusagen Verstöße, Fehlverhalten wissenschaftlich nachweist. Das Ganze hat nicht besonders gut funktioniert, denn diese Studie ist tatsächlich zerrissen worden. Zum einen ist eben das dadurch letztlich ausgelöste Disziplinarverfahren ergebnislos geblieben, beziehungsweise endete mit dem Ergebnis, dass keine Verstöße festgestellt und Herr Manninger damit freigesprochen worden ist. Zum anderen ist diese Studie allerdings in der Rezeption auch wissenschaftlich wirklich zerrissen worden, also von den Professoren Jäger und Krause, also zwei wirklich renommierte Politikwissenschaftler, über jeden Zweifel erhaben und auch über die politische Lage hinweg anerkannt, haben diese Studie wirklich komplett auseinandergenommen. Also da hieß es an einer Stelle beispielsweise, sein Pamphlet, das, ich weiß nicht mehr, ob es Jäger oder Krause waren, in seiner gesamten Laufbahn noch nie untergekommen war. Also in dieser Studie wurde attestiert, dass sie unwissenschaftlich sei, dass sie politisch motiviert sei und dass die Vorwürfe schlicht falsch sind. Also klarstens wurde diese Studie auseinandergenommen. Nachlesen kann man das alles auf der Website von Herrn Manninger. Der hat das da ganz anschaulich zusammengefasst.
Sie haben uns auch im Vorfeld Ihre Eindrücke zu den Vorfällen erläutert. Sie sagten, das trage Züge einer Kampagne. Welche Anhaltspunkte haben Sie dafür?
Also es begann alles mit einer ganz simplen persönlichen Motivation. Herr Manninger konkurrierte damals mit einem anderen Wissenschaftler um eine Professorenstelle und unstreitig kann man, glaube ich, sagen, weil er schlicht besser war. Also das Auswahlverfahren wurde nie juristisch angegriffen. Ja, hat Manninger eben diesen Job bekommen und der Unterlegene wurde dann auch wegen einer anderen Geschichte noch aus dem Dienst entlassen. Er litt also sprichwörtlich den großen Karriereknick. Und dann beginnt es eigentlich, dass ein relativ kleiner Aktivistenkreis eine verhältnismäßig große Wirkung erzeugt hat. Also zum einen hat man es dann eben geschafft, diese dienstrechtliche Untersuchung auf den Plan zu rufen. Damit lief also erstmal ein Verfahren. Unter uns gesagt, das ist relativ einfach. Ich hätte es ja gerade schon mal gesagt, denn wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, dann muss natürlich die Dienstherren bzw. die Aufsichtsbehörde in irgendeiner Form ermitteln. Das hat sie auch getan, was natürlich für die Gegner von den Manninger schon mal ein großer Erfolg war, dass man also dieses Verfahren herbeigeführt hatte. So, dann fanden sich auch einige, ich sage jetzt mal, aktivistische Redakteure, die das Thema erstmal auf irgendwelchen mehr oder minder erfolglosen Blogs auf kleiner Flamme verwertet haben. Dann fanden diese Beiträge auch relativ schnell Einzug in den Wikipedia-Artikel unseres Mandanten. Er selbst sprach dann mal, dass dort förmlich zu einer Vandalisierung seines Wikipedia-Beitrags aufgerufen worden ist. So geschah es auch, dass dann wirklich aus einem einstmals guten Wikipedia-Artikel ein sehr, sehr schlechter wurde aufgrund dieser Publikation. Und
wobei ich sagen muss, dass ich den Artikel ja fast noch harmlos finde. Also wir können heute über ihn lesen. Manninger teilt Meinungen der neuen Rechten. Also das ist im Vergleich zu manch anderem Artikel, wo es dann gleich von Rechtsextremismus und Rechtsextremer und rechtsextremer Verschwörungstheoretiker wimmelt, ja noch geradezu harmlos. Aber ich denke, es zeigt schon auf, wie es funktionieren kann. Also dass eine relativ kleine Gruppe, sagen wir mal 5 bis 10 Menschen, inklusive zweier Bundestagsabgeordnete, die dann auch im erweiterten Kreis daran beteiligt sind, dass die dafür sorgen können, dass die Außendarstellung Herrn Manningers ja zerstört ist. Denn wer jetzt auf seine Seite geht, Wikipedia-Seite, und das durchliest, denkt sich, meine Güte, mit wem habe ich es denn da zu tun? Letzten Endes ja mit einem südafrikanischen weißen Rassisten. Das wird ja auch suggeriert in der ganzen Geschichte.
Ja, ganz genau. So ein paar größere Medien sind dann auch drauf angesprungen. Wobei bemerkenswert wenige, aber es reicht ja dann, Geschichte zu erzeugen. Und dann kam es noch, wie es kommen musste, dann stellte auch die Fraktion einer Partei, ich war die Linke, damals eine parlamentarische Anfrage. Das ist natürlich dann für sich schon mal eine Meldung wert. Und dann sprang eben irgendwann auch noch die Gewerkschaft der Polizei auf diese Geschichte mit auf und gipfelte darin, dass die irgendeinen Gutachten noch in Auftrag gegeben hatten, dass jetzt Jäger und Krause wiederum widersprechen sollte. Also auch die GdP ist dann zum politischen Player geworden, obwohl es eigentlich überhaupt nichts zu tun hat mit den Kernaufgaben einer Gewerkschaft. Das muss man sich vielleicht mal auch vergegenwärtigen, dass das wirklich unüblich ist, dass die in so eine Streitigkeit mit eingreift, denn eigentlich mehr ganz andere Dinge zu tun, nämlich sich um die Interessen der Berufsgruppe zu kümmern. Es gibt, das kann man glaube ich so sagen, keinen überlebensfähigen Vorwurf gegen Herrn Manninger, aber sehr wohl eine Diskussion über den Fall Manninger. Und damit hatte seine Gegnerschaft das Ziel im Grunde schon erreicht.
Wir bei Kontrafunk berichten immer wieder über ähnliche Fälle. Also Professor Martin Wagner beispielsweise oder Professor Michael Mayen oder Professor Peter Höres, der aus Würzburg Ähnliches berichtet hat. Und die Spielarten sind eigentlich mal die gleichen. Das Problem sei, dass da irgendwer rechts oder neu rechts sei. Jetzt sind Sie Volljurist, das heißt, Sie haben viele Jahre an Universitäten verbracht und kennen sich in der Wissenschaft auch aus. Ist es denn überhaupt ein Problem, wenn ein Professor konservativ, streng konservativ oder sogar rechts ist?
Nein, also es ist ja auch, und das muss man Herrn Manninger auch nochmal sagen, der Vorwurf lautete ja nie, dass er seine politischen Ideen, soweit er die überhaupt hat, irgendwie versucht hätte, bei seinen Studenten unterzubringen oder durchzudrücken oder dafür zu werben. Und das ist ein Vorwurf, der ja an Herrn Manninger gerichtet so noch nicht mal im Raum stand.
Herr Schmischke, darf ich Sie kurz mitnehmen? Weg von dem Mandanten und weg von dem Fall. Lassen Sie uns mal über das große Ganze denken, wie ich gerade gesagt habe. Wissenschaftsfreiheit und die Debatte der Wissenschaft lebt doch auch von Gegensätzen. Warum darf es denn keinen konservativen oder streng konservativen Professor geben, egal wie sein Nachname ist?
Naja, den darf es geben. Nur wird das eben dann aktivistischen Gruppen, die natürlich dann auch in der Hochschulszene unterstützt werden, skandalisiert. Und damit muss jemand, der sich selbst als politisch konservativ bezeichnet, in der heutigen Welt leben.
Das klingt aber genau nach dem Kulturkampf, der den Rechten unterstellt wird, dass sie ihn führen würden. Aber de facto geht es darum, konservative Kräfte aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens rauszudrängen. Das ist jedenfalls mein Eindruck nach 3 Jahren Kontrafunk.
Es ist auch relativ einfach, muss man sagen, solche Vorwürfe mit derart schwammigen Begriffen zu konstruieren. Also gerade rechts und neurechts. Das sind presse- und äußerungsrechtlich Meinungsäußerungen. Die Anforderungen inhaltlicher Art an die Verwendung dieser Begriffe sind relativ gering. Das heißt, er muss im Grunde nur an irgendeiner Stelle mal in falschem Medium publiziert haben, in einem, das als rechts oder neurechts gilt, wohlgemerkt als Wissenschaftler, der ja zusehen sollte, dass er seine Publikationen möglichst breitflächig veröffentlicht. Aber allein das kann reichen, um ihn dann eben als rechts oder neurechts zu bezeichnen. Und dementsprechend ist es juristisch auch sehr schwierig, da erfolgreich gegen vorzugehen. Das macht es aber nicht richtiger. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel vielleicht, was ganz anschaulich ist. Da ist immer wieder von Ethnopluralismus die Rede. Ein Begriff übrigens, den der Herr Manninger niemals benutzt hat. Das Einzige, was er eben gemacht hat und das noch nicht mal irgendwie als wissenschaftliche These ist, die Feststellung ganz am Rande, dass eine ethnisch homogene Gesellschaft weniger anfällig für Bürgerkriege ist. Das ist letztlich eine Binsenweisheit, die er, wie gesagt, nur am Rande festgestellt hat. Er war weit entfernt, damit irgendwie ethnisch homogene Gesellschaften zu fordern oder zum Ideal zu erheben oder ähnliches. Und trotzdem wurde er dann jetzt mit diesem Begriff Ethnopluralismus in Verbindung gebracht. Und damit letztlich, also ein gutes Beispiel dafür, dass man, naja, ihn nicht mehr nur bösartig auslegt und das dann künstlich aufblasen muss, sondern dass man ihn eigentlich umdeuten muss, bevor man das, was er sagt, skandalisieren kann. Und das ist natürlich bei solchen Wortschöpfungen wie Ethnopluralismus, wie gesagt, nicht aus der Feder von Herrn Manninger und mit solchen Stempeln, solchen vagen Begriffen wie rechts oder neurechts relativ einfach möglich.
Jetzt ist er ja nicht freigestellt, jetzt gibt es aktuell keine Verfahren gegen ihn, keine Untersuchung. Wie sieht's aus? Sind Sie guter Dinge, dass er auch im Jahr 2026 Bundespolizisten ausbilden darf?
Ja, da bin ich sehr zuversichtlich.
Sagt Dr. Christoph Schmischke, Rechtsanwalt von der Kanzlei Höcker. Er vertritt Professor Stefan Manninger. Herr Schmischke, vielen Dank.
Ich bedanke mich.